Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Mit Simon.
Hallo Lukas, freut mich, dich zu sehen. Es ist ja bald Sommer, sag ich mal. Und beim Sommer, da gibt's ja Eis. Kennst ja.
Ja.
Ja. Und da habe ich mal wieder die großartige Feststellung gemacht, dass Wassereis viel weniger kalorisch ist und mir fast genauso gut schmeckt wie Cremeeis.
Schön.
Deswegen ist Wassereis gerade wieder bei mir hoch im Kurs. Wie sieht's bei dir aus?
Das Ding ist, wenn du so eine Folge weit vorab aufnimmst, ne? Also ich vermute ja, dass es Mitte April nochmal so richtig, richtig kalt wird mit Schneestürmen und so. Mal gucken, vielleicht sind wir jetzt mitten in der Schneesturmsaison gelandet. Vielleicht auch überhaupt nicht, vielleicht brennt uns auch gerade der Pelz schon auf den, Pelz auf die Sonne. Ja.
Also man kann ja vielleicht auch während Schneefall vor seinem Kamin verweilen, auf einem Bärenfell liegend ein Wassereis genießen.
Das ist aber jetzt nicht ganz vegan, ja?
Das ist überhaupt nicht vegan. Das ist eigentlich. Ich sehe schon unseren veganen Flügel schon aufbegehren.
Unser veganer
Flügel. Es tut mir leid,
der Bartflügel.
Dieser Bär starb. dieser Bär starb bei, weiß ich nicht, der Verteidigung gegen
ne? Also der Bär ist verhungert, weil er nur Gemüse essen durfte.
Vegan gegessen hat. Ja.
Also von daher ist alles in Ordnung.
Das
finde ich stark, ja. Also der Bär.
Wir haben den Bären die Fische weggegessen. Also ihr Vegetarier, die ihr Fische esst, lasst die Fische für den Bären, dann muss er nicht als Fell auf Feuer im Kamin enden. Das
naja.
Problem ist nicht meins, sondern deins. Ich komme da nicht mehr raus.
Ach, mach doch nichts, musst du auch nicht. Also es gibt ja auch so hier Eis für Kinder, ja, dass man also zuckerfrei innerhalb von 10 Minuten selber machen kann. Und
oh ja, echt?
Ja, da gibt's ganz tolle Sachen. Das würde ich jetzt mal dagegen einbringen, gegen Wassereis ist gefrorenes Wasser und deswegen Eis ist doch, ach, Eiscreme, die Creme, das ist doch, das gehört doch zum Lebensgefühl schon dazu.
Dicky, Wassereis hat ja den Vorteil, im Gegensatz zum Cremeeis, dass es sich viel kälter anfühlt die ganze Zeit.
Ja, machst halt
und das
ein
ist
kleines,
irgendwie cool.
Ja, aber machst halt ein kleines Sorbet, ja, das finde ich gut. Sorbet, schön Früchte ein bisschen zusammenrühren mit ein bisschen, weiß nicht, Sahne oder was auch immer du nimmst und dann ist es schnell fertig.
Ich hätte nie geträumt, dass ich mich mal jetzt auf eine Fraktion der Eisesser schlagen muss. Aber offensichtlich werden hier Grenzlinien gerade geschaffen. Ja, von mir aus, ja.
Die Mauer
wieder
muss
mit
weg.
Dem Cremeeis. Ja, es ist sowieso der Tod der westlichen Gesellschaft. Diabetes und Übergewichtigkeit sind die Folge. Mehr Wassereis für die Kinder.
Ach,
da draußen.
Sorbet, ja. Ich sag nur Sorbet. Oh, ich hab. Es gibt ja Sachen, die sind nur an einem Ort geil, ne? Also so Slush-Eis ist ja eigentlich immer irgendwie mies, ne? Irgendwie
was ist
immer.
Das?
Slush-Eis? Das ist einfach so ein überzuckerter Frucht, also hier Zitronendrink zum Beispiel mit schwimmenden Eisstückchen drin, ja? Slushy?
Ach, ja. Das ist ja irgendwie nicht gut.
Ja,
klingt
aber,
irgendwie seltsam.
Aber ich habe das einmal auf Capri getrunken, wie auch immer.
Also meinst du Capri-Sonne oder was?
Nee, Capri, die Insel, ja, nach der sich dieses Unternehmen benannt hat. Oder die Marke ihrer Getränke.
Mhm.
Und auf Capri frisch gepresste Zitronen-Slush-Eis-Sache, das war so krass. So unglaublich paradiesisch, wie man sich nichts anderes vorstellen kann. Und noch einmal nach Capri und Slush-Eis, Limonen-Slush-Eis zu sich nehmen. Es wäre ein Traum.
Ja, schau mal an. Ich überlege gerade, wie ich die ganze Zeit, wie ich Wassereis sinnvoll selber herstellen kann, ohne dass es diesen Zustand erreicht. Kennst du das? Meine Eltern haben das tatsächlich gemacht und im Wesentlichen haben sie Saft. Vielleicht kennst du noch diese Formen, die man so hat, wenn du dann einfach eine Flüssigkeit da reinfüllst und dann steckst du so einen Stift rein, der ist in so einen Halter und dann kannst du es in den Gefrierfach stellen. Und dann kriegst du ja eigentlich auch ein Wassereis. Aber das, wie sich das damals verhalten hat, war ja, wenn du dann daran ganz doll rumgezütscht hast, dann hat sich ja quasi dieser Zuckersaft aus dem Eis gelöst und dann blieb das Eis zurück. Und das war auch cool, mochte es als Kind. Aber dann hattest du am Ende pures Eis. Also natürlich nicht total voll und ganz, aber das war, ich frage mich, wie sie das machen, dass sich dieser Saft aus dem Eis nicht einfach so löst.
Ich habe so eine Vermutung. Ende
nur so Eis über hat. Was?
Ich habe so eine Vermutung. Eine Mischung aus Sirup und irgendeinem Enzym, irgendein Kram, der das da so. Emulgator, das wollte ich sagen. Irgendein Emulgator.
Meinst, irgendeine tödliche Schiat. Ja.
Ist bestimmt pflanzlich.
Also, das kann sein, aber weißt du, das fällt. Da muss ich sagen, dann komme ich gerade auf den Trichter. Ich mache mein Wassereis jetzt selber. Das ist toll. Wir haben nämlich alles dafür da zu Hause. Gut und gerne, ich glaube, von meiner Mutter. Die hat mir das, glaube ich, mal vererbt.
Du musst jetzt nur noch loslegen. Kannst du noch kurz einen Podcast aufnehmen oder bist du schon zu geil drauf?
Ja, also ich dachte, ich gehe jetzt los Saft kaufen. Ja, in Berlin geht es ja noch. Aber vielleicht bleibe ich dann einfach jetzt hier sitzen und
wie meinst du jetzt, warte in Berlin
bis
geht es
morgen.
Noch? Wie meinst du, in Berlin geht es Saft
spät abends.
Ach so, um die Zeit, ja. Ja. Um Späti. Noch ein Saft. Wie heißt es? Ich habe einen tierischen Durst, ich muss einen Saft haben. Das ist hier doch Peter Fox. Guten Morgen, Berlin.
Ja. Ja, genau. Ja, das war, das ist interessant. Diese Stimmung übrigens, was du da beschreibst von Peter Fox, ne?
Schwarz,
die habe ich halt genauso gefühlt damals, als das rauskam. Da dachte ich mir so, das ist genau diese Stadt.
Ja, so ist diese Stadt, so sind diese Menschen.
Ich habe das richtig gefühlt. Ja? Da habe ich noch so richtig, da rieche ich noch den kalten Zigarettenrauch in den Nasennebenhöhlen.
Ja.
Ja? Und dieser Alkohol, dieser Nachgeschmack in so einer leicht verkaterten Rachen, ja, wenn man so loszieht und die Sonne so doch noch aufgeht, weil man nicht richtig schlafen konnte und so richtig rote Augen hat und die Stadt sieht. Das ist, was er ja da beschreibt.
Ja.
Und das war lange Jahre mein Lebensgefühl.
Aber,
fand ich gut.
Ja, aber alle Nicht-Berliner, ja, haben immer sofort gesagt, immer dieses Berlin-Gelaber. Ja? Und ich dachte auch, ja, es ist aber so. Es ist halt
ist so.
Vor allem, wie er sagt hier, stapft durch die Scheiße am Kotti. Ja, Junks sind benebelt.
So.
Und man denkt sich so, ja, so ist das halt. So
und es ist nicht nur Hundescheiße.
So ist die Stadt. So sind diese Menschen.
Ja, also das ist so, ich muss sagen, an der Stelle hatte ich eine schöne Zeit hier in Berlin als junger Erwachsener, weil das irgendwie geil ist. Ja, also kann ich heute nicht mehr machen, ne? Schaffe ich einen Tag danach bin ich in der Leiche. Damals konnte ich das eine Woche durchhalten. Ja, naja, gute alte Zeit. Ich weiß nicht, ob von diesem Berlin noch was über ist. Jetzt so nach der Pandemie und nach der erfolgreichen Gentrifizierung, da glaube ich, gibt es das auch nicht mehr.
Du kommst doch gar nicht mehr aus deinem Bezirk raus. Du weißt doch gar nicht, was in der benachbarten Großstadt
doch, ich war erst vor ein paar Tagen, weil ich mit einem Freund auf dem Tempelhofer Feld.
Ja, das ist wirklich drüben.
Ja, das ist wirklich drüben auf der anderen Seite. Ja, da haben wir einen Burger gegessen, riesiger Burger mit Fleisch von einem toten Lamm. Und, und das war sehr, sehr gut.
Alles andere wäre auch irgendwie weird gewesen.
Man muss es sagen, ja. Wir tun nicht so, als wäre es was anderes.
Lamm.
Oh ja. So.
Es ist jetzt live. Live.
Ja, und dann haben wir noch Bier getrunken. Und da waren wir also auf dem Tempelhofer Feld unterwegs und ich dachte so, die sind alle so, das wirkt ja alles so, also so bieder. Ich war total irritiert von dieser Jugend irgendwie. Das war alles so irgendwie so geradeaus und so gestriegelt und so. Das war alles so wenig lässig. Da war ich ein bisschen verstört. Dachte so, boah, also entweder bin ich einfach alt und aus einer anderen Generation.
Dafür haben wir uns damals aber nicht mit den Nazis geprügelt, damit ihr hier so bieder gestriegelt rumlaufen könnt.
Auf jeden Fall, ey. Irgendwie, also manchmal muss man auch gute kulturelle Dinge weiterführen. Aber na gut. Es ist einfach, der Mainstream ist einfach so, ich weiß nicht, der ist so, der ist alles irgendwie anders. Irgendwie
kuscheliger.
Kuscheliger. Ich glaube, das Einzige, was mich so ein bisschen an früher erinnert hat, war dieses öffentliche, also da gab es ja dann drei WCs, ne, für Damen, für Herren und eben ein gesellschaftlich von der gesellschaftlich behinderten WC und dieses war über und über voll mit Alufolie auf dem Boden von den ganzen Heroin-Junkies. Das hat mich doch ein bisschen wieder an meine Jugend erinnert. Nicht, dass ich Heroin konsumiert habe, aber wo du gehst und stehst, findest du Alufolie-Blättchen, ja, mit dieser Kokelei unten dran. Mhm. Manchmal auch eine Spritze daneben, aber die nehmen sie in der Regel mit, die sind nämlich ziemlich teuer. So, und das war das Knoder. Das war's. Ja. Tempelhofer Feld. Kann man hingehen? Ist schön. Ja, trotz allem. Frage mich manchmal, warum da keine Bäume wachsen dürfen. Aber da wurde ja mal beschlossen, das wird immer schön platt gehalten, damit es immer schön langweilig aussieht. Und ansonsten ist es cool. Gute Luft.
Ja. Ja, da bleibt mir jetzt auch nichts anderes, als die Bibel zu lesen. Das hat mich jetzt wieder fromm gemacht. Simon, lies doch mal für uns die Apostelgeschichte 16, die Verse 35 bis 40.
Als aber Tag geworden war, sandten die Stadtrichter die Gerichtsdiener und ließen sagen, lass diese Männer frei. Und der Kerkermeister überbrachte Paulus diese Botschaft. Die Stadtrichter haben hergesandt, dass ihr frei sein sollt. Nun kommt heraus und geht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind, und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Die Gerichtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern. Da fürchteten sie sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger wären, und kamen und redeten ihnen zu, führten sie hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu der Lydia. Und als sie die Brüder und Schwester gesehen und sie getröstet hatten, zogen sie fort.
Tja, heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort. Hab mich niemals deswegen beschwert. Wo waren Sie denn gestern, Simon? Wo waren Sie denn gestern?
Ja, gestern Abend haben sie auch beim Kerkermeister hat einen weggepichelt am schönen frühen Morgen, wo die Sonne aufgeht. Davor waren sie im Kerker. Ja. Und die waren da, weil ne, sie wurden zu Unrecht verurteilt, haben wir jetzt gerade gelesen. Da gab es ein bisschen dolle schlimme Hiebe. Und die Geschichte endete quasi mit einem Cliffhanger. Ja, aber eigentlich nicht mit der Bekehrung des Kerkermeisters samt Haus.
Genau,
ja. Und fröhlichen, ja, wenn sich einer bekehrt, bekehren sich zwangsläufig alle mit.
Ist doch gut. Ist doch alles klar. Wissen jeder, sind sie alle gläubig. Und jetzt sind sie also schön am Brunchen morgens noch so in den Tag hinein. Und die Stadtrichter sagen, lasst diese Männer frei. Ja, also quasi, wir haben sie halt mal ein bisschen, ja, Freiheitsentzug, damit sie zur Besinnung kommen, ne? Und die Gerichtsdiener gehen also nun natürlich folgerichtig zum Kerkermeister. Und der Kerkermeister, der lässt jetzt nicht die Gefangenen holen, sondern er überbringt Paulus die Botschaft. Ja, jetzt sind hier aber Stadtrichter angekommen. Also offensichtlich ist dieses Gemach des Kerkermeisters alles so ein Komplex mit dem Gefängnis. Ne? Das ist wie so eine Hausmeisterwohnung nebenan. Ja, da ist der Kerkermeister untergebracht mit seinen Leuten. Und nun soll er also sie freilassen. Und er denkt sich, ja, als Kerkermeister, super, dann ist ja nochmal alles gut ausgegangen, ja, und kommt heraus, geht hin in Frieden, Gott ist mit euch. Aber nicht mit Paulus.
Nicht mit Paulus. Paulus, Zorn sitzt tief. Ja. Vergebung gibt's morgen, heute gibt's den Zorn.
So. Also das gab's ja gerade auch erst quasi. Muss man mal wieder ein bisschen Abwechslung machen.
Ja, ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass an dieser Stelle auch nochmal so ein bisschen hochgehalten wird. Ja, ihr vergeben, vergessen ist nicht. Ja, der Paulus ist zwar auf der Seite des Herrn, hat gerade eine Bekehrung erlebt, nochmal ein fettes Wunder. Alle liegen sich in den Armen und weinen ein bisschen und die Wunden sind gewaschen und hoffentlich werden sie gerade trocken. Und dann werden sie endlich freigelassen. Eigentlich alles wirklich super. Und dann sieht man nämlich aber auch, der Paulus, der hat es nicht vergeben und vergessen. Das ist auch gut so. ja, Fehler müssen nicht ständig vergeben und vergessen werden.
Aber und ist dann doch sagt er,
ja, genau.
Das höre ich ab und zu, manchmal wird auch gesagt, aber es ist doch Kirche. Ja, aber Recht und Gesetz gelten trotzdem, ja. So mal ehrlich.
Auf jeden Fall. Genau, Recht muss durchgesetzt werden, auch gegen die Kirche. Und
auch
deswegen.
In der Kirche.
Auch vom Staat an der Kirche. Aber das ist eine andere Geschichte. Kann man sich ja mal ein paar Sachen in Bayern durchlesen. So, jedenfalls denke ich mir, das ist ja einfach eine coole Sache, dass der Paulus dann sagt, hey, schau mal, da möchte ich jetzt aber, eigentlich finde ich das scheiße. Vor allem dieses, ja, wir lassen dich raus und dann ist gut und so, das finde ich gut, dass er da nochmal offen spricht. Aber was irritierend ist, dass er jetzt erst damit rausrückt, dass er Römer ist.
Ja, aber das Ding ist, die haben ihn ja auch vorher nicht gefragt. Ja, sondern die
ich wurde halt nicht gefragt, da kann ich nichts sagen. Also, was ist da los?
Und die, also sind ja vorher nicht, sind die verhört worden beim letzten Mal? Nee, sie sind nicht verhört worden.
Ja, aber wie werdet ihr jetzt mit Stöckern geschlagen? Wäre im Moment gewesen, das zu erwähnen.
Ich bin Römer! Ist ja schon so.
Das ist, ja,
ja,
genau.
Aber es ist wieder krass, so eine. Also antisemitische Nummer, ja? Also da wird gesagt, das sind Juden, also können es keine Römer sein. So. Und ja, vielleicht haben die Makedonier da weniger Erfahrung als die Griechen nebenan mit den Juden, weiß ich ja nicht. Aber das haben die irgendwie noch nicht auf dem Zettel, beziehungsweise das interessiert dann auch gar nicht, weil heißt, es ist Jude, ja, und damit wird dann gleich ein gesellschaftlicher Status festgelegt, als ob das irgendwie folgerichtig wäre.
Ja, das ist ja ein üblicher Zustand, so funktioniert ja der Mensch als solcher ganz gerne.
Genau, naja, aber jetzt bringt das der Paulus so schön als Nebensatz, ja. Sie haben uns öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind.
Aber dann frage ich mich, war der Silas denn römischer Bürger? Ja, stimmt. Der war ja quasi ein Halbrömer.
Mhm, genau, halbe ist, Familie.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Ist das so, wenn ein Elternteil römischer Staatsbürger war, dann galt es für den Sohnemann oder Sohnefrau?
Aber der Silas, sein
so dumm, Junge. Oh Mann. Oh Mann.
Ich würde sagen, at least he tried. Ja. Na, ich würde mal sagen, hier der Freund, was hat er denn? Vater ist
Römer.
Vater ist Römer, oder? Was? Genau. Wer war dann jetzt was? Was,
also
war
das was? Ist in meiner Erinnerung ganz doll so drin. Papa ist Römer, Mutti ist Jüdin.
Ja, okay.
Was ja insofern auch, so wenn es, ich oder? Mich nicht ja. täusche, wenn ich mich nicht täusche, Lukas, und da kann ich mich täuschen, wird ja vor allem die jüdische Abstammung über die Mutter geregelt.
Ja.
Also das ist sehr wichtig, wenn der Papi Jude ist, musst du nicht zwingend Jude sein. Zumindest ist das in meinem Kopf noch irgendwo im Hinterkopf abgespeichert, dass diese Abstammungskriterien sehr wichtig sind, dass die Mutter jüdisch ist.
Aber warte mal, wie
kommst du denn
auf...
Aber da kann ich mich sehr, sehr täuschen und lehne mich damit vielleicht weit aus dem Fenster.
Aber ich glaube, du sitzt an einer Verwechslung auf. Ja? Du hast von Silas gesprochen, du denkst aber an Timotheus.
Oh, weia. Ernsthaft?
Unangenehm. Timotheus ist Sohn eines. Nein, es ist ja jetzt keine Demütigung, weil ich das auch gerade mitgemacht habe. Der gute Timo ist doch auch Sohn eines griechischen Vaters. Und der zieht doch, wenn ich mich recht entsinne, jetzt mit ihnen mit. Der ist doch bei Paulus und Silas dabei. Ne, die haben ihn mitgeschnackt. Aber Silas ist es halt nicht. Also von Silas wissen wir es halt nicht. Ne? Silas, von wo kommt der? Wo kommen Sie das noch? Kommt der aus? Genau. Sie beschlossen, Männer auszuwählen, um mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas, Barnabas und Silas. Und unser Freund Silas kommt also aus Jerusalem.
Ja, also.
Ja, lange Rede.
Hier, genau, hier
Sinn.
Steht im Wikipedia-Artikel: Silas, genannt Silas, auch Silvanus genannt, war ein Mitarbeiter der Apostel Paulus und Petrus, ein Mitarbeiter, Angestellter, mit Vertrag, ja, supi. Finde ich schön. Solche kleinen Od aus Wikipedia, da
denken wir
so. Es ist so schön wenig persistent. Manche Texte sind so unfassbar hochtragend geschrieben und andere, die hätten
schreiben können. Was heißt der Name? Silas oder Silvanus heißt halt ja, der aus dem Wald gekrochen ist. Ne? Das ist also seine Namensbedeutung. Aber offensichtlich ist er auch römischer Bürger oder Paulus behauptet es zumindest.
Er behauptet das nach Wikipedia, ist er das nicht.
Hä, wie nach Wikipedia ist er das nicht? Steht denn bei Wikipedia?
Naja, hier steht, dass er Judenchrist ist, aus Jerusalem stammt.
Ja, aber das heißt ja nicht, dass er kein Römer ist.
Ja, aber er ja.
Wie bei Paulus.
Also wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht und wir haben auch nicht richtig recherchiert. Ja, genau. Wikipedia, das habe ich ja noch in der Schule gelernt, darf nicht als Quelle dienen. Deswegen hat man auch die Quellen angehabt. Ja. Kann man anklicken, ist alles gut.
Bla, bla, bla.
Ja.
Also als Quelle sowieso nicht, ja. Sekundärliteratur und Quellen sind zumindest für den Theologen auch noch zu unterscheiden, aber das ist natürlich in deinem Fach sicherlich ganz anders. So, also, die Gerichtsdiener gehen jetzt also zurück vom Kerkermeister und sagen, Stadtrichter, ein Problem, ja, da hat jemand gesagt, römische Bürger, die Karte gezogen. Und die Stadtrichter, die fürchten sich, als sie das hörten, dass sie römische Bürger wären, und kamen gleich an und sagten, kommt raus aus dem Gefängnis. Und dann hat sie gesagt, wir waren ja schon draußen und könnt ihr vielleicht gehen?
Ja, das ist aber auch total wichtig. Ich habe ja, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich das mal erwähnt habe. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, behaupten, dass er Römer ist, kann ja jeder. So. Aber das Ding ist, die Römer, die haben ja Listen geführt. Die guten Römer, die hatten Listen und ein Buch, also nicht, die Bücher hatten sie nicht, aber die hatten Rollen trotzdem. Und wenn du halt sagst, du bist römischer Bürger, dann existierst du auch im System. Das bedeutet, du kannst natürlich sagen, woher du kommst und kannst dann deinen Standort sagen, deinen Namen und Geburtsdatum oder Geburtstag oder sowas. Und im Wesentlichen auch die Familienabstammung. Und dann kann... Also wenn man die Annahme im Raum steht, du bist römischer Bürger, kann ein Bote losgeschickt werden, um das zu kontrollieren. Kommt das dann raus, ist es verifiziert.
Also schon vier und Wochen später bist du verifiziert mit ID und kannst sagen...
Ja, genau. Das Risiko, dass das dann stimmt und der Shitstorm, der auf dich hinabschellt, ja, der ist halt hart. Und deswegen haben die gesagt, oha, das könnte ganz, ganz, ganz schrecklich nach hinten losgehen. Denn es geht nicht darum, dass sie per se nur geschlagen wurden, sondern es ging darum, dass es keine Verhandlung gab. Ja, das war das Recht der Römer.
Genau, und es ist einfach zweimal eine vertane Chance. Also es ist jetzt ein Argumentum in silentio, ja, weil steht ja nichts darüber genau, wie die Verhandlung ablief. Nur daher, da nicht über Argumente gesprochen wird, gar nichts darüber erwähnt ist, klingt es halt so, als ob sie halt einfach nur verurteilt worden sind, ohne Anhörung, wie du es gerade gesagt hast. Und die Stadtrichter, die stellen halt keine Fragen. Ja? Weder bei der ersten Anhörung, noch bei dieser Chance. Ja? Also sie sind nur darauf bedacht, die loszuwerden. Ja, weil sie halt sagen, die haben halt hier irgendwie einen Aufruhr gemacht. Und der Kerkermeister, der nun wirklich für die ganze Geschichte nichts kann, der ist der, der unverhofft dem Herrn Jesus begegnet durch die beiden. Ja? Und die Botschaft, die beiden Jungs haben, ja, die haben sie ja nicht geheim gehalten. Da ist die Frau mit dem Wahrsagegeist umhergelaufen und hat es allen verkündet. Es war öffentlich. Die Herren haben sich beschwert, es gab dieses Gerichtsverfahren und der Typ, der mitbekommt, was die Botschaft ist, ist ausgerechnet der Typ, der sie ins Gefängnis werfen soll. Also, weißt du, alle anderen sind von dieser Botschaft über völlig unberührt worden. So. Nur dieser Typ, der die Gefängnisschlüssel in der Hand hatte. Und es geht offensichtlich nicht mal bei dieser Geschichte darum, dass Gott die Jungs aus dem Gefängnis befreien kann, sondern dass er sich auf den Weg gemacht hat und eine ganze Stadt bereit ist, in Aufruhr zu versetzen, nur um diesen einen Typen mit seinem Haus zu erreichen.
Ja, die Frage, die finde ich aber schon stellt, ist ja noch, was so ein Kerkermeister für eine Persönlichkeit in so einer Stadt ist. Und das kann ich wieder überhaupt nicht beantworten. Ich habe auch nicht mal eine Spekulation dazu. Lukas, du googelst schon wieder, das finde ich ganz fantastisch.
Warum thematisierst du das immer?
Ja, weil die Eloquenz steckt in deinen Fingern, mein Freund.
Genau, die Eloquenz in meinen Fingern.
Nee, also mir fällt dazu einfach gerade nichts ein.
Spreche mit den Tasten. Ja.
Tendenziell neige ich ja immer dazu, irgendwie Vergleiche im Kopf mit Scharfrichtern aufzumachen, aber das stimmt einfach nicht. Ne? Das ist ja tatsächlich eine sehr andere Berufsform. Die waren ja überhaupt nicht gut angesehen. Deswegen waren die ja auch maskiert in der Regel.
Also interessant wäre, da sage ich mal ein bisschen was über das Justizwesen, das Gefangenenwesen, besser gesagt, in der Antike zu lernen. Das können wir ja nochmal nachholen. Aber alles in allem finde ich das einfach super bemerkenswert. Also ne, im ersten Moment klingt es halt wie so eine Geschichte, also ich glaube, so wird es ja auch häufig dann erzählt. Ja, also im Gefängnis sind Paulus und Silas nicht eingeschnappt oder traurig oder ängstlich, sondern sie loben Gott trotz ihrer schwierigen Lage und freuen sich und Gott öffnet ihnen die Türen. Aber es ist halt keine Geschichte darüber, wie die Jungs heimlich entkommen, so wie Petrus entkommen ist, das hatten wir ja schon, der an den Wachen vorbeigelaufen ist und selber dachte, er träumt und auf einmal stand er vor dem Haus von Markus' Mutter oder so, sondern es ist eine Geschichte darüber, wie die frei werden, aber darum geht's überhaupt nicht, ja, weil die Gerichtsdiener treffen sie wieder am selben Ort an, ja, so, dass die Stadtrichter beschweren sich nirgendwo darüber, dass sie schon frei sind oder so, sondern vielleicht haben sie sich tatsächlich sogar wieder in den Block gesetzt, um dem Kerkermeister keine Probleme zu machen. Ja, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass sie wundersam frei geworden sind, sondern dass Gott ein abgefahrenes Erdbeben macht, damit ein Kerkermeister zum Glauben kommt mit seinem Haus. Verstehst du? Also dieser Umweg ist einfach so crazy. Und dass es halt um diese eine Person geht. Und am Ende passiert auch nicht viel mehr. Also sie werden gebeten, die Stadt zu verlassen. Chance vertan, die Stadtrichter und die Öffentlichkeit erfahren nichts weiteres. Ja, sie haben nur dafür gesorgt, dass die Frau mit dem Wahrsagegeist und alles andere aufgehört hat und jetzt mal Ruhe ist. Und sie gehen jetzt nochmal zu Lydia, treffen die Brüder und Schwestern, die alle ein bisschen Schiss um sie hatten und gedacht haben, was ist das jetzt mit diesem Glauben, wenn man so darunter leiden muss? Und denen sagen sie, hey Leute, alles gut. Wisst ihr, was Gott getan hat? Wir haben ihn gelobt und gebetet und er hat unseren Gefängnismeister zu einem Christen gemacht. Passt gut auf ihn auf. Und damit haben sie getröstet und gesagt, Gott ist bei euch. Ihr braucht uns hier nicht mehr.
Ja, und es ist bestenfalls natürlich in der individuellen Wahrnehmung ist es, glaube ich, einfach bestenfalls eine Anekdote. Ne? Ne? Es ist halt nicht die epische Geschichte, wie du es sagst. Und auch da frage ich mich so, boah, warum ist diese Geschichte eigentlich so da drin gelandet? Weil ich kann mir vorstellen, dass das in irgendeiner Art auch ständig passiert. Also, weil, was ja nicht so ganz hervorgeht, da wirst du mir zustimmen, Lukas, das geht ja nicht ganz hervor, dass auch geplantermaßen die Jungs nur jetzt einen Tag eingekerkert werden oder so. Aber dann merkt man es ja schon. Also, ne, nächsten Tag sollen sie raus. Und das ist ja so ein bisschen die Suggestion, oder es zeigt ja, okay, das ist hier wirklich nur so ein Abschreckungsding. Einmal verprügeln, dann einmal einen Block, dann können die mal drüber nachdenken, was Sache ist. Rauskommen sie dann so oder so. Was man auch so ein bisschen dann sagen könnte, okay, deswegen gab es wahrscheinlich keine Verhandlungen. Man wollte quasi Störenfriede einfach nur loswerden. Das ist aber eben wesentlich und deswegen so unrelevant, weil ich kann mir vorstellen, das machst du halt regelmäßig. Das sieht nämlich für mich aus wie eine gängige Praxis. Wie geht man mit so unangenehmen Typen um, ohne dass man da jetzt was Größeres draus macht? Ja, man verprügelt die einmal und schmeißt die in den Knast. Quasi wie heute. Oh, wow, das klang jetzt hier gerade so systemkritisch. Aber so macht man es ja tatsächlich. Also das Verprügeln nicht vielleicht in erster Linie. Aber jemanden tatsächlich mal in eine Ausnüchterungszelle zu schmeißen, Das passiert immer wieder mal. Macht ja auch Sinn, insofern, weil man die Leute auch für sich selber schützt. Das ist in diesem Fall nicht der Fall, aber du weißt schon.
Okay.
Oh Gott, ich rede schon wieder zu viel.
Passiert selbst den Besten.
Ja,
also ich hänge gerade an diesem alttestamentlichen Bezug von diesem Gefangenenfreiwerden, ja. Es gibt ja diese Stelle, Jesaja 61, 1, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und Jesus nimmt die Geschichte auf und wir sind ja hier bei der Apostelgeschichte bei einem Werk von Lukas. Lukas 4, 18 heißt es, heißt es über Jesus, der nach Nazareth kommt und dort in der Synagoge aus der Bibel liest, ja, dass er Jesaja 61 aufschlägt und aus der Septuaginta, aus dem griechischen Alten Testament liest. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie freien sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und so weiter und so fort. Also das war so ein Ding von Jesus, dass er Leute frei gemacht hat. Und das Weirde an dieser Geschichte ist, dass hier nicht die Gefangenen frei werden, sondern ihr Wärter. Also es ist eine krasse symbolische Geschichte, finde ich. Ich meine, der Typ, der lebt selbst im Gefängnis, also am Gefängnis. Der ist den ganzen Tag mit den Gefangenen zugange und er ist total gefangen an diesem Ort. Und dann fragt er halt noch, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ja, als ob es heißt, wie kriegt ihr meine Kerkertüren auf? Und Jesus sagt, glaub an den Herrn, und Jesus sag ich schon, und Paulus sagt, glaub an den Herrn Jesus. Also ich finde diese Symbolik einfach so crazy, was auf den Kopf gestellt ist, was Jesus angekündigt hat. Und Gott hat sich offensichtlich gedacht, für den Typen mache ich das. ja, jetzt habe ich es zum dritten Mal gesagt, aber ich finde es immer noch crazy. Ich bin damit jetzt auch fertig. Preis den Herrn.
Das Ende.
Aber nicht traurig sein, ja? Ihr wisst ja, alles hat ein Ende. Nur die Bibel, die hat immer noch eine Fortsetzung. Wir sehen uns im Himmel. Bis dann.
Ihr habt mehrere Möglichkeiten, uns natürlich an dieser Weise. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann in erster Linie möchten wir euch dazu einladen. Geht da einfach auf die Internetseite von Steady, steadyhq.de/offenbartcast und dort könnt ihr ein Abo hinterlassen. Ein kleines Abo, in dem ihr uns finanziell unterstützt, beziehungsweise, und das ist ganz wichtig, diesen Podcast uns überhaupt erst möglich macht. Wenn ihr denkt, naja, das muss irgendwie nichts für mich, Geld ausgeben, das mache ich nur bei Netflix, das ist eh schon zu teuer, dann werdet ihr euch nicht aufhalten. Ihr habt die Möglichkeit, eine verdiente 5-Sterne-Wertung bei iTunes zu hinterlassen oder und. Aber eher immer mehr ein und auf YouTube uns zu abonnieren, für andere Menschen sichtbarer zu machen. Und wenn das euch nicht reicht, ja, dann könnt ihr uns auch auf Spotify irgendwie abonnieren, runterladen, liken und den ganzen Shit. Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr die Besten der Welt. Wenn ihr es nicht macht, mag ich euch auch. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.